Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Coming Outs, braucht sowas eigentlich noch im Jahr 2020? Sind doch vermeintlich so viele Menschen so aufgeklärt und offen, oder? Nee, sagt die Frau, die wir gleich hören. Wir brauchen die und wir müssen einen Begriff davon unterscheiden.
Von dem Coming Out spricht man, wenn eine Person selbst entschieden hat, öffentlich oder auch in der Familie, also halb öffentlich, ihre Homosexualität oder Bisexualität bekannt zu geben. Und vom Outing wird gesprochen, wenn jemand geoutet wird, wenn über jemanden erzählt wird, ey, guck mal, der ist schwul oder die ist lesbisch.
Das ist Janine Diekmann, die hat zu Coming Outs geforscht und wird uns in diesem Podcast erklären, wie die sich mit dem Alter verändern. Und wir lernen Manuela kennen. Sie wird uns den Unterschied von Stadt und Land bei Coming-Outs näher bringen. Weil Manuela arbeitet für eine Beratungsstelle in Sachsen und ist da sehr viel in der Provinz unterwegs. Los geht's aber mit einem Mann, mit Marcel Mann. Er ist Comedian, er ist Synchronsprecher, er kommt ursprünglich mal aus der schwäbischen Provinz, wohnt inzwischen aber in Berlin. Und er sagt, ich hatte gar kein richtiges Outing. Was das heißt, das kann er uns jetzt selber erklären. Hi Marcel.
Hallo.
Warum hast du dich denn nie selber geoutet?
Ich hatte da irgendwie kein Bedürfnis, eine öffentliche Erklärung abzugeben, sondern dachte, ich werde es im Bedarfsfall dann an denjenigen herantragen. Und so habe ich das auch gemacht. Also vielleicht war ich da auch ein bisschen trotzig und habe gedacht, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Wenn jemand was wissen will, kann er mich ja fragen. Und hatte dann irgendwann Liebeskummer und habe das einfach so meiner Mutter erzählt. Und anstatt eine Andrea habe ich halt einen Andreas erwähnt.
Und was hat die Mama da gesagt?
Die hat erstmal geschluckt, aber ich glaube, da ging es gar nicht um das Geschlecht, sondern dass sie jetzt wusste, jetzt habe ich dieses Liebeskummergespräch zum ersten Mal mit meinem dritten Kind. Jetzt kann ich es richtig machen.
Und hat gemerkt, ist vielleicht auch gar nicht so anders als die beiden anderen Gespräche darüber wahrscheinlich, oder?
Es war super. Also ich muss wirklich sagen, meine Mutter hat das komplett aufgefangen und hat mir im Grunde genommen das gesagt, was sie mir auch gesagt hätte, wenn es um eine Frau gegangen wäre. Dass sie mir den Schmerz nicht nehmen kann und dass es ihr leid tut und dass Andreas einfach ein Mensch ist, den sie jetzt nicht so gut findet. Und wir waren uns, glaube ich, noch nie so nah wie in diesem Moment des Outings. Das war ein richtiges Geschenk.
Was war mit Freunden und so? War das da Thema oder hast du das da irgendwann mal an die herangetragen?
Ich habe das bewusst immer so ein bisschen ausgeklammert, weil ich ja genau wie du aus einem relativ kleinen Ort komme und Provinz ist ja oft dann auch in den Köpfen der Leute. Ich war schon ein bisschen skeptisch. Es ist ja auch ein Moment her, dass ich irgendwie in der Schule war und ich dachte, ich sag's jetzt erstmal nicht, es gibt genug Angriffsflächen, dann sage ich, wenn es dann soweit ist. Und meine Freunde, als ich dann erzählt habe, ich habe mich verknallt in den und den, die haben das auch völlig anstandslos aufgenommen. Die wären, glaube ich, eher schockiert gewesen, wäre es eine Frau geworden. Und dann ging es zur Tagesordnung über. War auch ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir schon so irgendwie eine Zeremonie gewünscht.
Du hättest dir einen größeren Auftritt gewünscht insgesamt.
Ja, also wenn schon einer irgendwie eine Konfettikanone in der Hosentasche gehabt hätte, das wäre schon also meine Wunschvorstellung von Präparation gewesen.
Aber du hast deine Jugend auf dem Dorf als Spießrutenlauf mal beschrieben.
Ich sehe mich jetzt nicht als Opfer, aber es ist schon so, dass vor 15 Jahren war die öffentliche Wahrnehmung von Schwulen und Lesben ein bisschen anders als jetzt. Und man kannte im Zweifel niemanden im Bekanntenkreis, der schwul oder lesbisch ist. Oder ja, trans gab es ja sowieso gar nicht. Und ich hatte immer das Bedürfnis, mich ein bisschen zu schützen. Also habe ich es nicht an die große Glocke gehangen. Aber natürlich war das der Aufhänger. Immer wenn es irgendwie um das Thema Schwulsein ging, habe ich mich natürlich auch angesprochen gefühlt. Und zwar jetzt nicht so, dass es als positiv bewertetes Adjektiv verwendet wurde, schwul.
Ja, auf dem Schulhof war das, oder war, ist, würde ich vielleicht sogar behaupten, ja nach wie vor ein Schimpfwort. Was ist da passiert bei dir, wenn du das gehört hast in so einem abwertenden Tonfall, der auch gerne im so Fußballkontext, so schwul, Alter, irgendwie so in der Richtung, was macht das mit einem, wenn das so benutzt wird?
Also ich habe mich einfach sehr zurückgezogen. Ich wusste, ich werde irgendwann hier rauswachsen, ich werde wegziehen und dann kann ich das alles hinter mir lassen und ihr seid vielleicht nicht die richtige Anlaufstelle für diese Themen, aber es ist ein ständiger, ich finde, das Spießrutenlauf ist das richtige Wort. Man hat ständig die Angst im Nacken, dass man irgendwie geoutet wird, dass jemand einen öffentlich denunziert und dass irgendwas passiert, was einen vor Scham im Erdboden versinken lässt. Mhm. Also es war ein ständiger Grundton in der Melodie meiner Jugend oder wie man es nennen will. Also es war eine Bedrückung. Es war ein ständiger grauer Nebel über mir. Und als es dann geoutet war, dann war das Thema erledigt.
Was mich noch interessieren würde, zu früher, zu Schorndorf, war da auch Gewalt ein Thema?
Nee, also Gewalt jetzt in dem Sinne war jetzt nicht so ein großes Thema. Es war aber diese physische Gewalt war natürlich da, weil wenn ich irgendeinen Raum betreten habe mit 15 oder mit 14, also einfach Teenager-Alter, kam es schon das ein oder andere Mal vor, dass jemand einfach so unter einem Husten das Wort Schwuchtel versteckt hat und ich wusste, ich war gemeint. Und das fand ich damals doppelt schlimm, weil ich konnte ja nicht sagen, ja, ich bin schwul und was ist dein Problem, sondern es war ein ständiges, ich wurde jetzt entblößt. Man konnte das sozusagen als Waffe gegen mich benutzen. Und ich würde im Nachhinein sagen, vielleicht wäre es auch ganz schlau gewesen, hätte ich mich ein bisschen früher geoutet oder hätte ich einfach mich hingestellt, sage ich bin schwul, lebe damit, dann hätte ich das Ganze sozusagen entzaubert.
Lässt sich natürlich von heute aus leicht sagen, ne? Nehme ich mal an, ne?
Ja. Es hat sich, glaube ich, aber einiges getan. Wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die irgendwie Kinder haben in dem Alter oder irgendwie junge Geschwister, da ist das Thema irgendwie nicht mehr so brisant wie bei uns damals. Und das finde ich schön. Also da ist es oft so, ja, die Lisa, die hat jetzt eine Freundin, aber die weiß noch gar nicht, ob sie überhaupt lesbisch ist. Und dann ist das mit so einem Gleichmut, wird das oft erklärt. Ich glaube auch nicht in allen Orten des Landes. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden. Es gibt auch sozusagen zurückgebliebene, zurückgelassene, würde ich mal sagen, die noch in der Heimat leben und die mir dann erzählen, dass das wirklich besser geworden ist. Und da wundere ich mich dann, denke ich mal, vielleicht war ich einfach 15 Jahre zu früh oder es ist immer wirklich, mit wem man sich umgibt.
Und in Berlin erlebst du das gar nicht?
Ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass es zu mehr Angriffen führt, wenn man sich outet, aber da spreche ich wirklich auch aus einem vielleicht linksversifft grünen Kulturkreis. Das wäre vielleicht anders, hätte ich irgendwie Eltern, die nicht so offen sind oder Verwandte, die nicht so offen sind. Das ist immer ein Risikofaktor, sich zu outen. Es kann einem total viel geben, es kann einem aber auch viel nehmen.
Ja, jetzt wohnst du in Berlin, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Da gab es mal einen Bürgermeister, Klaus Wowereit, der 2001, was auch schon echt eine ganz lange Zeit her ist, ne? 19 Jahre, der damals gesagt hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Was für eine Signal- oder Symbolwirkung haben solche Coming-outs?
Ich glaube, eine gute Signalwirkung. Es nimmt einfach jedem den Wind aus den Segeln, der unter der Hand behauptet, oh, der ist das schwul, oh, Vorsicht und was weiß ich. Du gehst einfach die Flucht nach vorne an und dann ist diese Katze aus dem Sack. Und dann kann keiner mehr das gegen einen verwenden. Das ist öffentlich und dann hier ist mein Freund und das ist einfach so. Und ich glaube, es unterstützt ganz viele Menschen, die mit ihrer Sexualität oder ihrer Identität hadern. Wenn sie sehen, oh, ein Bürgermeister sagt das, dann fühle ich mich nicht mehr ganz so alleine. Ich glaube, das ist die Wirkung, die man oft vergisst, wenn man denkt, ach, es ist doch heute kein Thema mehr. Aber dann merkt man, er hat es gesagt und bei Leuten ist es immer noch ein Thema. Ich glaube, Repräsentanz ist immer was Gutes. Dann zeigt es Leuten, dass sie nicht alleine sind mit dem Problem, von dem sie glauben, dass es eins ist.
Das heißt, die letzte, nicht in Anführungsstrichen die letzte, aber eine der Bastionen von Heteronormativität ist ja der Fußball, gerade der Männerfußball. Wäre das sozusagen das ultimative Signal, wenn da ein Spieler, ein aktiver Spieler, da scheint es ja auch immer diese feine Differenzierung zu geben, sich als schwul outen würde?
Ja, also ich würde mal sagen, da würde ja wirklich ein Knall durch die Branche gehen. Und deswegen frage ich mich, warum sich da hinter den Kulissen noch niemand zusammengetan hat. Also es muss ja kein Bauernopfer geben. Es muss ja kein einzelner Spieler sich hinstellen und sagen, ich bin schwul. Sondern die wissen doch auch oft voneinander. Also ich als PR-Agentur würde sagen, ich vernetze alle schwulen Spieler miteinander. Die outen sich an einem Tag. Die sind verteilt auf so viele Vereine. Und dann ist das mal so ein PR-Coup, den man auch werbewirksam, es geht ja beim Fußball immer um Geld, nutzen kann. Und ich glaube, das Problem sind gar nicht die Mitspieler. Die denken sich, ach, solange mir niemand die Millionen abzieht, ist mir das völlig gleich. Und es sind, glaube ich, oft die Fans, die gewöhnen sich aber an alles. Das muss einfach so, wenn ihr ein Stadion wollt, müsst ihr euch dran gewöhnen. Und es, glaube ich, das ganz große Problem sind wirklich die Sponsoren hinter den Kulissen, die sagen, oh, aber meine Aufstrichmarke präsentiert doch diesen Verein und ich will, das ist ein Familienunternehmen. Und das sind immer diese diffusen Ängste. Ich glaube, wenn sich einfach an einem Tag viele zusammentun, dann steht keiner als Einziger sozusagen im Fadenkreuz des Hasses, sondern es verteilt sich.
Lass uns abschließend noch kurz auf diese Gier gucken von Menschen, meistens heterosexuellen Menschen, zu erfahren, ob jemand anders schwul ist, lesbisch ist, bi ist. Warum ist deiner Meinung nach da das Verlangen so groß, das zu erfahren?
Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass man Personen einordnen will. Freund, Feind, sexuell erreichbar, paarungswillig, was an sich ja nichts Schlimmes ist, wenn man nur positiv besetzte Schubladen hat. Das geht mir aber genauso. dass ich dann, wenn ich weiß, der ist jetzt verheiratet und heterosexuell, gehe ich mit einem anderen Grundgefühl an die Person heran. Und das fällt mir immer erst auf, wenn ich dann in der Zusammenarbeit, im Zusammensein merke, oh, das ist ja gar nicht das, was ich erwartet habe. Der Blick, also die Wahrnehmung auf jemanden, verändert sich doch, wenn man weiß, dass jemand Männer liebt, bisexuell ist, Frauen liebt oder nicht in dem Körper geboren wurde, den ich jetzt hier gerade sehe. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Man kann ja alles dann wieder neu annehmen. Das interessiert Leute. Das ist so ein Grundbedürfnis. Deswegen ist das Thema Liebe, Sexualität, das wird nie alt und langweilig.
Sagt Marcel Mann, Stand-up-Comedian und Synchronsprecher. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über Coming-outs im Jahr 2020. Es mag ja sein, dass es in einigen Vierteln von Berlin, Hamburg, München oder Leipzig niemanden juckt, wen du liebst. Und es mag auch sein, dass es da Eltern gibt, die CDU wählen und sich vor allem nur fragen, ob es ihren Kindern gut geht, ohne zu gucken, was die Nachbarn denken über die Beziehungen der Kinder. Mag alles sein. Aber wie selbstverständlich ist queeres Leben denn auf dem Land, in Niederbayern oder im Sauerland oder in Nordsachsen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Manuela Tillmanns. Die ist als Beraterin für das Projekt Queer durch Sachsen seit 4 Jahren auch in der sächsischen Provinz immer wieder unterwegs.
Hallo.
Wer wendet sich denn an euch?
Also wir haben Personen, die mit uns arbeiten oder die bei uns in die Beratung kommen, die eine psychosoziale Beratung suchen zu den Themen sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identitäten und oder queere Lebensweisen. Und die Zielgruppe sind meistens Personen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intergeschlechtlich, asexuell oder aromantisch oder sich als queer bezeichnen. Also das ist dieses Akronym LSBTIQA, was öfter mal so durch die Medien auch kursiert als Abkürzung. Mhm. Es sind aber auch Angehörige von diesem Personenkreis oder auch MultiplikatorInnen, die sich an uns wenden. Also Personen aus dem Bildungsspektrum, andere Beratungsstellen, Gesundheitswesen.
Ja. Lass uns gucken auf Menschen, die ihr Coming-out planen, sofern man sowas tatsächlich auch plant, weiß ich nicht. Aber was treibt die um? Mit welchen Fragen kommen die zu euch?
Man unterscheidet eigentlich sogar zwischen einem inneren und einem äußeren Coming-out. Das heißt, das innere Coming-out ist der Zeitpunkt, wo ich mir selber ganz so für mich darüber im Klaren werde, ob ich breche es jetzt mal runter und sage, nicht heterosexuell begehre oder nicht einer der binären Geschlechterrollen entspreche. Und das äußere Coming-out wiederum ist dann der Zeitpunkt, wo ich quasi meinem äußeren Umfeld, also wo ich damit nach außen gehe und zwischen dem inneren und dem äußeren Coming-out kann unter Umständen relativ langer Zeitraum liegen. Also bei homosexuellen Jugendlichen können das ein paar Jahre sein, aber der Zeitraum, den man so zum Beispiel für Trans-Jugendliche erhoben hat, der ist nochmal wesentlich länger. Also es sind mehrere Jahre, die dann oft in dieser Phase dazwischen liegen. Der Zeitpunkt, wann das passiert, der hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Also wie ist mein Umfeld eigentlich strukturiert? Wie mache ich mir Gedanken darüber, wie mein Umfeld darauf reagieren würde? Auf jeden Fall. Also das ist sogar eine der häufigsten Ängste bei queeren Jugendlichen, dass sie Angst haben vor einer Ablehnung aus dem Umfeld. Also sowohl im sozialen Nahraum als auch in den Bildungseinrichtungen, aber auch vor allem in der Familie. Also das wird sogar oft als die schwierigste Situation eines Coming-outs bezeichnet, weil, muss man sich so vorstellen, Jugendliche leben ja noch oft in ihren Familien, sind finanziell abhängig von den Familien, sind noch minderjährig, das heißt, stehen quasi noch so ein bisschen unter der Fuchtel der Eltern und können da nicht so richtig weg. Mhm. Und die überlegen sich natürlich sehr lange und sehr genau, wie sie das machen. Mhm. Und auch ein Coming-out in der Schule wird nicht selten auch länger geplant.
Wenn die dann zu euch kommen, haben die eben genau die Fragen. Wie eröffne ich das Gespräch darüber? Wie reagiere ich auf diese oder jene Reaktion meiner zum Beispiel Eltern? In die Richtung.
Ja, das ist so eine mögliche Variante, wie das ablaufen kann, dass sie sehr klar sind, dass sie das Coming-out machen wollen und fragen jetzt nochmal entweder so ein paar konkrete Fragen an, also wie ist das bei der Schulleitung? Muss die dann meinen neuen Namen benutzen oder ist das der freigestellt? Also sind schon oft sehr konkrete Fragen oder bis hin zu, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, meine Mutter ignoriert es immer, wenn ich das anbringe, oder aber auch bis zu, ich habe mich schon geoutet, aber meine Eltern ignorieren das, wie gehe ich jetzt damit um?
Jetzt habe ich schon anfangs gesagt, du fährst durch das Bundesland Sachsen, was mit Ausnahme von 3 größeren Städten sehr viel Provinz auch ist. Und was rätst du denn den Menschen, die eben nicht in Leipzig, Dresden oder Chemnitz wohnen, wie sie mit ihrem Coming-out umgehen, wie sie das planen sollen?
Es kann genauso gut sein, dass es in Leipzig auch ein Elternhaus gibt, was wenig akzeptierend ist. Und es gibt auch KlientInnen von mir, deren Elternteile sehr unterstützend sind, obwohl die im ländlichen Raum wohnen. Aber es ist trotzdem so, dass es wenig bis keine queeren Strukturen in den ländlichen Räumen gibt. Das heißt, es gibt wenig Anknüpfungspunkte für queere Jugendliche auf dem Land. Es gibt wenig Angebote und es gibt tatsächlich eine sehr viel geringere Sichtbarkeit. Also das muss man schon sagen, das ist auffallend. Da gibt es einen sehr großen Stadt-Land-Unterschied und auch in den Generationen gibt es auch einen sehr großen Unterschied. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin die einzige queere Person an der Schule, dann habe ich natürlich nicht so den Austausch mit anderen Leuten. Dann bin ich auch sehr vorsichtig. Und wenn ich das Gefühl habe, es gibt überhaupt kein akzeptierendes Umfeld, dann habe ich natürlich auch Angst, offen nach außen mich zu verhalten oder mich offen out zu erkennen zu geben im ländlichen Raum, weil ich natürlich auch Angst haben muss, dass ich Diskriminierung erfahre, dass ich Mobbing erfahre, dass ich vielleicht sogar einen physischen oder einen verbalen Übergriff erlebe. Mhm. Und das gucke ich mit den Jugendlichen natürlich auch genau an, weil ich möchte sie ja nicht in eine riskante Position oder Situation bringen. Die Frage nach dem, ob es noch zeitgemäß ist, ein Coming-out zu haben, denke ich, ist so lange zeitgemäß, wie es diese vermeintliche Norm gibt, dass wir in einer heterosexuellen Gesellschaft leben, oder in einer binären Gesellschaft. Die wird ja vorangenommen. Ja. Man wird ja permanent damit konfrontiert. Aber wenn ich dem nicht entspreche, dann muss ich mir jetzt in jeder Situation die Frage stellen, lasse ich das jetzt so stehen und werde als heterosexuell gelesen? Oder will ich das eben nicht immer missgegendert werden oder missinterpretiert werden? Also muss ich jedes Mal in der Situation für mich selber entscheiden, mache ich jetzt wieder ein Coming-out? Das heißt, eigentlich gibt es nie nur das eine Coming-out, sondern das Leben besteht dann aus sehr vielen weiteren Coming-outs.
Ja, das hieß ja in der Konsequenz, dass die Sendung heute eigentlich Quatsch ist.
Nee, sie ist nicht Quatsch, aber sie macht, ich finde sie nicht Quatsch, weil es ja ein wichtiges Thema ist, um immer wieder zu benennen, naja, medial würde man jetzt sagen, ach, man liest doch so viel, es passiert doch so viel, das kann doch gar kein Problem mehr sein. Mhm. Gibt es denn sowas heute überhaupt noch? Und dann sich mal so einen Einblick in Lebensrealitäten zu holen, daran erkennt man immer relativ schnell, ja, es ist viel passiert, aber es muss auch noch weiterhin viel passieren. Mhm. Was ich zum Beispiel auch in der Arbeit sehr viel erlebe, ist so eine Abwehr an Strukturen, zum Beispiel Behörden, die mich dann mit großen Augen angucken, wenn ich mich vorstelle und mein Projekt vorstelle und sage, ich mache die und die Beratung, das dann heißt, nee, sowas gibt es hier nicht. Oder ach, sowas soll es hier geben, da kommt doch niemand. Hm. Also diese totale Abwehr, sich nicht damit auseinandersetzen, Ignoranz. Und das ist natürlich ein toxisches Klima für jede jugendliche queere Person, die im ländlichen Raum eben aufwachsen muss. Hm. Ich glaube, das gibt es leider überall. Hm. Wir müssen halt überall Strukturen stärken und diese Sichtbarkeit ist einfach eine total wichtige Ressource.
Ja.
Sichtbarkeit schaffen, thematisieren.
Manuela Tillmanns vom Rosa-Linde e.V. aus Leipzig. Sie ist in Sachsen unterwegs, um Menschen dabei zu unterstützen, ihr Coming-out vorzubereiten oder vielleicht auch durchzuziehen.
Deutschlandfunk.
Wie zeitgemäß ist ein Coming-out im Jahr 2020? Darüber sprechen wir in dieser Ab 21. Und da haben wir uns gefragt, ist diese Frage überhaupt legitim? Kann man die überhaupt so stellen? Denn Fakt ist ja auch im Jahr 2020 ist schwul immer noch ein Schimpfwort auf Schulhöfen und sonst wo. Im Profifußball spielen angeblich nach wie vor nur Heterosexuelle und jeder queere Promi bekommt eine Schlagzeile, zumindest in der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben. Welche Bedeutung also haben Coming-outs im Jahr 2020? Das möchte ich jetzt besprechen mit Janine Diekmann. Sie ist Psychologin und hat zu Coming-outs geforscht. Hallo Janine.
Hallo.
Sag mal, wir müssen, glaube ich, am Anfang noch mal so ein bisschen Begriffsdefinitionen machen. Es gibt das Coming Out und es gibt das Outing und die werden oft synonym verwendet. Aber ich glaube, beziehungsweise weiß, das ist nicht dasselbe. Kannst du uns da weiterhelfen?
Ja, also von dem Coming Out spricht man, wenn eine Person selbst entschieden hat, öffentlich oder auch in der Familie, also halb öffentlich, ihre Homosexualität oder Bisexualität bekannt
zu geben, beziehungsweise gehört zum Coming-out-Prozess einer Person auch immer eine gewisse Zeit eines sogenannten inneren Coming-outs, ne? Also erstmal die eigene Beschäftigung mit der Nicht-Heterosexualität. Und vom Outing wird gesprochen, wenn jemand geoutet wird, ne? Also das kann in den Medien sein oder auch im privaten Bereich, wenn über jemanden erzählt wird, ey, guck mal, der ist schwul oder die ist lesbisch.
Du hast dich mit Coming-outs beschäftigt, wissenschaftlich.
Ich habe mich mit späten Coming-outs beschäftigt, Umgangsweisen der Familien von Menschen, die sich eben spät outen, ob die Menschen einen hohen Leidensdruck haben im Zusammenhang mit ihrem Coming-out. Das hat immer ganz viel mit den Normen und Werten zu tun, die sowohl in ihren kleinen Systemen, zum Beispiel Familie oder Schule oder Ausbildungsbereich gelten, aber auch größer gedacht in unserer Gesellschaft.
Habt ihr untersucht, ob es da Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land oder zwischen Großstadt und Land vielmehr?
Wir haben das in unserem Forschungsprojekt nicht fokussiert, aber man kann allgemein in Bezug auf Homofeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit schon über Stadt-Land-Unterschiede sprechen. Man kann sich vorstellen, dass in ländlichen Räumen, in kleineren Städten viel homogenere Normvorstellungen und Wertvorstellungen vorherrschen und von daher vielleicht es in Anführungsstrichen unnormaler ist, wenn jemand schwul, lesbisch oder bisexuell ist. Währenddessen, das wird ja auch oft in den Medien so wiedergegeben, in den Großstädten da mehr Akzeptanz vorhanden ist und viele queere Menschen berichten auch, dass sie dann lieber in die sogenannte Anonymität der Großstadt gezogen sind. Beziehungsweise ist es auch eine Sache von Beratungsstellen oder queeren Anlaufpunkten, die es einfach leider in Städten mehr gibt als auf dem Land.
Welche Rolle spielen denn die Coming-outs von Prominenten? Also zum Beispiel hat sich ja vor einigen Jahren der ehemalige Nationalspieler, Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger als homosexuell geoutet, die Schauspielerin Ulrike Volkerts oder auch die YouTuberin Belina Sophie. Hilft das Menschen, egal ob jung oder alt, dabei, diesen Schritt zu machen?
Sowohl für Individuen, also für Einzelpersonen, ist das natürlich hilfreich, wenn sie wissen, dass mehr Menschen jetzt wissen, dass es Homosexualität oder Bisexualität gibt. Und es ist auch wichtig für unsere Gesellschaft, weil gerade in diesen öffentlich sichtbaren Funktionen oder Rollen oder Berufen hat das natürlich auch einen ganz wichtigen Botschaftscharakter. Uns gibt es. Allerdings finde ich es schwierig in manchen Bereichen. Wir erleben das gerade in der Diskussion im Fußballbereich, zu sehr nach Coming-outs zu gieren und zu rufen und sie zu suchen, weil es ist nicht in der Verantwortung von Menschen, sich zu outen, sondern es ist eher in der Verantwortung der Gesellschaft, Rahmenbedingungen, Werte und Normvorstellungen zu schaffen, damit Menschen lieben und leben können, wie sie wollen.
Sagt Janine Diekmann. Sie ist Psychologin und hat zu Coming-outs geforscht. Und das war der Ab21-Podcast. Coming-out, wie schwierig es immer noch ist. Und wenn ihr euch gerade für jemanden oder vielleicht auch für euch selber fragt, wie soll das eigentlich gehen mit diesem Coming-out, scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Es gibt eine Menge Stellen, an die man sich wenden kann, auch anonym. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.